Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital, der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Harmsen.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Ethik Digital. Mein Name ist Rieke Harmsen. Ich bin Chefredakteurin von sonntagsblatt.de und Co-Host ist Christine Ulrich von EPD. Der Podcast Ethik Digital hat heute Tahera Panahi zu Gast. Herzlich willkommen. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Kassel im Fachgebiet Öffentliches Recht, IT-Recht und Umweltrecht. Sie sind also Juristin und Sie arbeiten gerade an einem Projekt, das sich Dynamo nennt. Uns würde als erstes mal interessieren, wie kommen Sie zu diesem Projekt und wie ist Ihre innere Motivation dafür? Und dann können Sie uns vielleicht erzählen, was dieses Projekt eigentlich bedeutet.
Das war tatsächlich so, dass ich nach meinem zweiten Staatsexamen auf der Suche war nach einer sehr sinnstiftenden Tätigkeit und mich Forschung schon eigentlich schon immer interessiert hat. Ich hatte auch mir vorgestellt, dass ich später im Leben bestimmt mal promovieren würde. Und dann bin ich eben auf dieses Projekt gestoßen, Dynamo, das sich eben mit diesem wirklich hochaktuellen Thema der Desinformation in Messenger-Diensten beschäftigt. Und ich kenne das leider zu gut aus meinem privaten Umfeld, dass sich Menschen radikalisieren, Desinformationen glauben und auch Verschwörungsnarrativen folgen. Und das hat mich mein Leben lang tatsächlich begleitet. Deswegen war es für mich dann auch ja irgendwie ein Herzensanliegen, da mitarbeiten zu können und dem eine konstruktive Perspektive nun entgegenzubringen und nicht nur immer ja sich darüber aufzuregen und in Panik zu verfallen, sondern nach Lösungen zu suchen.
Vielleicht können wir es an einem konkreten Beispiel nochmal deutlich machen. Sagen wir, ich bekomme eben über einen Messenger-Dienst eine Mitteilung und darin steht zum Beispiel eben, alle Flüchtlinge erhalten kostenlose Führerschein. Wir wissen, dass das eine erfundene Meldung ist. Mhm. Möglicherweise verbreite ich die weiter. Wie ist eben so eine Dynamik und wie kann man die erklären und damit auch umgehen?
Ja, da haben Sie sich ein sehr gutes Beispiel überlegt, denn das zeigt diese Dynamiken tatsächlich sehr, sehr gut. Auf der einen Seite sehen wir, Flüchtlinge sind natürlich ein Thema, das politisch hochkontrovers behandelt wird, auch schon seit Jahren. Und man sieht immer wieder, dass diese DesinformationsverbreiterInnen dieses Narrativ von Flüchtlingen, ja, der einheimischen Bevölkerung etwas wegnehmen wollten, immer wieder bemüht wird und auch immer in Pausen, wo es vielleicht gar nicht mehr ein Top-Thema gibt, was da von den Desinformationsakteuren behandelt wird, springt man wieder auf dieses Flüchtlingsnarrativ. Ein zweiter Aspekt ist, dass natürlich der Urheber dieser Nachricht diese Information auf eine bewusste Art platziert hat und auch ausgedacht hat. Also da haben wir eine Intention, die sich eben auf die Täuschung richtet. Aber diejenigen, die diese Nachricht rezipieren und dann weiterverbreiten, die machen das manchmal gar nicht mit einer täuschenden Absicht oder überhaupt im Bewusstsein, dass es sich hierbei um eine falsche Tatsachenbehauptung handelt. Und da sehen wir, dass Desinformation auch dahingehend dynamisch ist, dass sie von einer Desinformation auch schnell zu einer Missinformation werden kann. Zudem, was auch noch toll war in dem Beispiel, diese Nachricht wurde in einem Messenger-Dienst verbreitet. Messenger-Dienste sind ja nur eine technische Möglichkeit, um Falschinformationen zu verbreiten. Wir haben natürlich auch öffentliche soziale Medien und verschiedene andere Formen, Video-Sharing-Dienste, alles Mögliche, das unsere technische Umgebung prägt und miteinander auch in Verbindung steht. Messenger-Dienste sind eben eine besondere, man sagt auch Dark-Social-Sphäre, in der Menschen von privater Kommunikation zu öffentlicher Kommunikation hin und her springen können und damit Desinformationen auf eine wiederum dynamische Weise verbreiten können.
Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr insgesamt ein für die Gesellschaft durch Desinformation? Ist das ein Randphänomen, wo man jetzt noch ganz gut gegensteuern kann, oder ist es schon, hat es schon alle Bereiche der Gesellschaft im Griff?
Also ich würde sagen, man sollte das Problem der Desinformation nicht singulär sehen, sondern im Zusammenhang mit anderen Problemen. Und dann wird es wirklich zu einer sehr großen Bedrohung für die Demokratie und auch für eigentlich fast alle Rechtsgüter, die davon potenziell betroffen sind. Also Desinformationen sind natürlich im Zusammenhang heutzutage mit hybriden Kriegen zu sehen, als Propagandainstrument und damit eben auch im Zusammenhang mit Informationsmanipulationstechniken. Also Desinformation bezeichnet ja meistens nur falsche Tatsachenbehauptungen. Und Informationsmanipulation umschließt dann auch noch technische Möglichkeiten der künstlichen Verzerrung von Reichweiten zum Beispiel oder andere Formen, zum Beispiel auch Fake-Profilen, Bots, all diese anderen Themen, die es da noch gibt. Und im Zusammenhang damit können natürlich zum Beispiel Wahlen manipuliert werden, es können einfach falsche Stimmungsbilder generiert werden und so ins aktive politische, also ins politische Tagesgeschehen aktiv eingegriffen werden. Das halte ich für eine sehr, sehr große Gefahr. Zudem ist einfach eine große Polarisierung da, auch affektive Polarisierung, also dass einfach sehr viel Hass herrscht, dass sehr viel in Wir und Die gesprochen wird. Und da gibt es natürlich dann einen guten Nährboden, dass Desinformation fruchtbar werden kann. Nicht nur, um so Hass zu schüren, sondern auch, um Gesellschaften einfach zu verunsichern. Und das ist auch schon eine große Gefahr. Also wenn man enttäuscht wird, desillusioniert wird von Medien, ja, dem politischen System der Demokratie, dann ist das alleine schon, denke ich, eine große Gefahr und darf nicht unterschätzt werden. Die empirischen Belege dafür, wie die Reichweite von Desinformation tatsächlich ist und wie kausal Desinformation für eine Wahlentscheidung werden, die haben wir natürlich nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen würden. Aber dennoch kann man auf abstrakter Ebene schon von einer Bedrohung ausgehen.
In Ihrem Projekt geht es ja eben nicht nur darum, diese Desinformation zu erkennen, sondern Sie wollen auch schauen, welche Lösungsansätze es geben könnte.
Ja, also wir sind gerade in der Abschlussphase unseres Projekts und denken gerade sehr intensiv über diese Lösungsmöglichkeiten nach. Jetzt haben wir die besondere Situation, dass auf EU-Ebene tatsächlich viele neue Rechtsakte ergangen sind in der letzten Zeit, die zumindest bezwecken, Desinformation auch zu bekämpfen. Ganz zentraler Rechtsakt ist ja da der Digital Services Act oder kurz DSA. Da ist wirklich in den Erwägungsgründen Desinformation als eines der Hauptbedrohungen genannt, die eben die aktuelle Situation in den Plattformen betrifft. Und da sollen dann auch Gegenstrategien enthalten sein. Und umrahmt wird eben der DSA noch von anderen Rechtsakten. Wir haben zum Beispiel die Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung oder auch den Verhaltenskodex gegen Desinformation. Und die wirken alle auf eine Weise zusammen und könnten das Problem bekämpfen. Meiner Meinung nach tun sie das auch eher in einer, ja, systemischen Weise. Also nicht, dass sie die einzelnen Desinformationen betreffen, beziehungsweise nur sehr, sehr begrenzt. Und eher dafür sorgen, dass wir ein vertrauenswürdigeres und transparenteres Online-Umfeld haben, das Desinformation vielleicht auch ein bisschen den Nährboden entzieht. Aber meiner Meinung nach geht das Ganze eben nicht weit genug und deswegen untersuchen wir im Projekt weitere Maßnahmen, wie man auch regulatorisch weiter vorgehen kann. Es gibt eine Maßnahme, die ist momentan ja in aller Munde, vielleicht haben Sie auch schon davon gehört, nennt sich Pre-Bunking. Also das Wort verrät es ja, Pre als Vorsilbe, dass es da um präventive Maßnahmen geht und natürlich enthält auch der DSA sehr viele präventive Maßnahmen, aber eben noch keine Verpflichtung zum Pre-Bunking. Pre-Bunking umfasst eben ein Spektrum an verschiedenen möglichen Maßnahmen, die entweder gegen eine einzelne Desinformationskampagne eingesetzt werden können. Das kennt man ja zum Beispiel, dass in den Nachrichten manchmal gewarnt wird. Und dann impft man die Bevölkerung mit einer kleinen Dosis dieser Desinformation und fördert damit die Widerstandsfähigkeit. Das setzt auch ganz stark bei psychologischen Mechanismen an. Das ist eine Variante des Pre-Bunkings. Und die andere Variante, die mir auch als Juristin äußerst sympathisch und vielversprechend vorkommt, ist der sogenannte Broad-Spectrum-Ansatz, dass man nämlich die Medienkompetenz abstrakt fördert. Bei Medienkompetenz denken wir immer an Schulen, dass die Schulen dafür verantwortlich sind und das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber das reicht ja nicht. Wir haben einfach auch die Online-Plattformen, die Messenger-Diensteanbieter, die verantwortlich sein müssen, Medienkompetenz zu fördern. Und das könnten sie durch die Gestaltung ihrer eigenen Technik auch tun. Und da setzen wir uns gerade im Projekt für ein, das zu erforschen und bringen auch demnächst ein Policy Paper dazu raus mit einigen Handlungsempfehlungen in diese Richtung.
Das wäre dann eher so eine Art Ratgeber an die Plattform. Als Journalisten, wenn wir irgendwie einen fehlerhaften Text schreiben, kriegen wir das sofort zurückgespiegelt. Wenn aber bei irgendeiner Suchmaschine ich irgendeinen Quatsch herausgespült bekomme, dann gibt es niemand, der die dafür haftbar macht. Kann man wirklich an der Wurzel ansetzen und sagen, ihr seid genauso ein Medium wie eine Zeitung?
Also da gibt es natürlich wesentliche Unterschiede. Wir reden hier bei so Online-Plattformen von Medienintermediären oder Vermittlungsdiensten, die natürlich nicht einer journalistischen Zeitung gleichzusetzen sind. Einfach auch schon, weil es da an redaktioneller Begleitung fehlt, in den meisten Fällen jedenfalls. Und da geht es eher darum, dass diese intermediäre, nutzergenerierte Inhalte oder auch von Medien zur Verfügung gestellte Inhalte, also anderen Nutzern zur Verfügung stellen. Und die müssen natürlich anders reguliert werden. Das heißt, die aktuell in der EU-Regulierung vorgesehene Privilegierung, Haftungsprivilegierung, die wir haben, dass sie eben nicht automatisch für alles, was in ihnen gepostet wird, haftbar sind, das halte ich für eine ganz wichtige Vorbedingung, dass da auch effektiv reguliert werden kann und auch eine ja, gerechtere Lösung gefunden wird. Das sollte so beibehalten werden. Unsere Handlungsempfehlungen richten sich auch nicht an die Plattformbetreiber, denn viele gute Rezepte gibt es ja schon, die man freiwillig einhalten könnte, zum Beispiel eben auch im Verhaltenskodex gegen Desinformation, sondern unsere Handlungsempfehlungen, die richten sich an die Politik, an den Gesetzgeber, aber auch an die Öffentlichkeit, die vielleicht dann auch laut werden könnten und solche Thesen noch vertreten könnten. Denn wir sehen auch, dass die aktuelle Regulierung einen sehr risikobasierten Ansatz gewählt hat. Das ist auch gut. Desinformation ist ein gesellschaftliches, systemisches Risiko und da muss was gegen getan werden. Aber es fehlt ein bisschen meiner Meinung nach auch der chancenbasierte Ansatz zu sehen, okay, wir haben solche globalen Diskursräume und wir könnten sie einfach durch eine etwas höhere Anforderung an die Technikgestaltung, könnten wir sie auch so gestalten, dass sie sogar demokratischen Prozessen mehr helfen.
Sind Sie denn, wenn Sie diese ganze Szenerie der Desinformation anschauen, sind Sie da persönlich eher optimistisch oder pessimistisch? Also hinken wir, rennen wir sozusagen mit unserer Regulatorik immer hinterher und werden diesen Hasen, der da vor uns herrennt, nie einholen? Oder glauben Sie, dass das einfach eine ganz natürliche Entwicklung ist, dass man eben nachbessert und dass man insgesamt aber zu einer besseren Lösung kommt? Wie schätzen Sie die Situation persönlich ein?
Also ich denke, dass tatsächlich durch die neuen Rechtsakte wir wieder einen größeren Sprung nach vorne gemacht haben, wo vorher die Regulierung der Technik sehr, sehr hinterhergelaufen ist, sind wir jetzt wieder vielleicht ein bisschen dabei, das aufzuholen, was wir versäumt haben, denke ich. Denn es werden sehr viele Grundparameter geändert. Also die Vorbedingungen für unseren Diskurs werden jetzt wirklich geändert, wenn die Plattformen den DSA und die anderen Rechtsakte auch besser umsetzen und die Rechtsverfolgung effektiv stattfindet. Da gibt es ja schon auch die ersten Untersuchungsverfahren gegen sehr große Online-Plattformen, die recht vielversprechend sind. Aber was das Thema Desinformation allgemein angeht, muss man natürlich sagen, es ist ja auch ein weltweites Phänomen. Wir dürfen nicht einfach nur in unserer deutschen Bubble oder europäischen Bubble denken, sondern es ist ein Problem, was also die ganze Weltbevölkerung betreffen kann. Und wir sehen einfach Problemlagen überall auf der Welt. Die werden auf uns zurückfallen, so oder so. Mittelbar wird uns das immer wieder einholen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, im Bereich auch des Völkerrechts, aber auch der Diplomatie, da noch mehr aktiv zu werden, um eben für gesellschaftlichen Zusammenhalt weltweit zu plädieren.
Ja, das ist ja auch der Punkt, wo die Ethik dann, also das Zwischenmenschliche dran ist, ne? Also das eine ist natürlich, dass wir das rechtlich regulieren müssen. Vielleicht erklären Sie auch diesen Begriff des Soft Law nochmal.
Ja, Soft Law ist ja ein Begriff, den man auch vor allem aus dem Völkerrecht kennt und bezeichnet eben rechtlich unverbindliche Regulierung. Es können zum Beispiel Stellungnahmen und Empfehlungen von staatlichen Akteuren sein, aber darunter fällt auch sowas wie eine Koregulierung, also dass staatliche Institutionen gemeinsam mit nichtstaatlichen Institutionen zum Beispiel Verhaltenskodizes entwickeln oder technische Standards und so weiter. Das würde alles unter diesen großen Oberbegriff von Soft Law fallen, der dann dem Hard Law, also der rechtlich verbindlichen und durchsetzbaren Regulierung gegenübersteht. Jetzt sehen wir, dass viele dieser neuen EU-Rechtsakte solche Soft Law-Instrumente auch noch vorsehen als Ergänzung. Also zum Beispiel der DSA sagt an vielen Stellen, es muss Verhaltenskodizes geben, Krisenprotokolle, es wird Leitlinien geben der EU-Kommission und noch weitere Maßnahmen, Aktionspläne. Und so sieht man, okay, das Ganze weicht ein bisschen auf. Umgekehrt wird diese Soft Law aber etwas verhärtet dadurch, dass Verweise durch die rechtliche verbindliche Regulierung passieren. Also das ist natürlich jetzt sehr, sehr juristisch gesprochen, aber es ist nicht eine klassische Art des Regulierens, wie wir es kennen, dass jetzt der normale Gesetzgeber einfach die Materien selber regelt und alles ist im Vorhinein klar bestimmt, sondern es hängt eben sehr vieles noch im Wagen, hängt eben davon ab, wie solche Softlaw-Akte dann gestaltet werden. Ich sehe das eher kritisch. Es hat natürlich auch Chancen, also die Chancen, dass man viel, viel flexibler und dynamischer sein kann. Es hat auch die Chance, dass die Interessen von Unternehmen berücksichtigt werden und diese dann dadurch kooperativer sind, als jetzt zum Beispiel bei so einer harten Rechtsdurchsetzung von oben nach unten. Andererseits aber, wie gesagt, sehe ich das sehr kritisch, was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angeht und würde es selber eigentlich bevorzugen, dass der eigentliche Gesetzgeber so wichtige Materien, die ja auch Kommunikationsgrundrechte betreffen, die Demokratie betreffen, dass die auch wirklich vom Gesetzgeber selbst reguliert werden. Also so eine Art Wesentlichkeitsentscheidung.
Das ist ja wirklich ein Thema, wo wir mitten in der Zivilgesellschaft sind. Gibt es denn Punkte, wo Sie sagen, da muss sich auch die Zivilgesellschaft stärker engagieren oder stärker mitmischen? Und wenn ja, wie könnte sowas aussehen?
Ich finde, die Zivilgesellschaft, die hat natürlich den Wunsch, mitzuwirken. Die haben den Wunsch, Protagonistin zu sein, ihres eigenen Informationsverhaltens, in gesellschaftlichen Diskursen mitzuwirken. Das sehen wir ja überall, auch wenn wir es gerade in einer sehr stark polarisierten Form sehen. Aber die Gesellschaft ist tatsächlich sehr politisiert im Moment. Und das ist an sich, also auf einer Ebene auch etwas Positives. Sollte meiner Meinung nach nur in eine etwas konstruktivere Richtung gehen. Wir sehen ja auch, dass es Bemühungen gibt, zum Beispiel mehr Bürgerräte zu installieren oder auch den gesellschaftlichen Dialog in verschiedensten Formaten zu fördern. Da bin ich selber ein ganz, ganz großer Fan von. Ich denke, es bräuchte auch viel mehr, ja, diese Kompetenz als Diskursmoderator tätig zu sein. Also, dass wir lernen, funktionieren Diskurse, wie funktioniert Kommunikation, was gibt es da auch für typische psychologische Mechanismen, denen man selber auch ausgesetzt ist und wie kann das in eine etwas konstruktivere, manchmal auch konsensorientiertere Richtung gehen?
Nochmal zurückkommt auf unser Eingangsbeispiel. Also, Sie haben selbst gesagt, Sie haben in Ihrem Freundeskreis viele, wo Sie eben festgestellt haben, so, die driften ab. Wie wäre denn Ihr ganz persönlicher Tipp zu sagen, okay, was tue ich, wenn ich sowas über Messenger bekomme und was tue ich, wenn in meinem Freundeskreis ich so eine Entwicklung beobachte?
Ja, da gibt es keine pauschale Antwort. Es kommt immer auf die Person an. Also wie bereit ist die Person auch selber überhaupt ernsthaft sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder ist sie da total festgefahren und möchte eigentlich nur rauspusten, was sie gerade alles Tolles gelesen hat, auch vielleicht aus so einem narzisstischen Bedürfnis, ne? Also da gibt es einfach keine vorgefertigte Antwort zu. Aber wenn jetzt man merkt, okay, die Freundschaft basiert auf Vertrauen, auf wirklich gegenseitiges auf gegenseitigen Respekt und eine Offenheit, dass man auch in Austausch tritt über solche wichtigen und vielleicht auch für die Identität wichtigen Themen, dann sollte man, finde ich, schon im Austausch bleiben, wenn man selbst die Kapazität dazu hat. Und wenn man merkt, dass es einen jetzt nicht total selber zermürbt, dann ist es immer schön, eine Hand auszustrecken und trotzdem auf eine auch nicht paternalistische Art und Weise, sondern möglichst auf Augenhöhe und auch mit aufrichtigem Interesse. Warum findest du zum Beispiel dieses Thema interessant oder was findest du vielleicht daran ungerecht, dass man eher auf das guckt, was verbindet einen mit dieser Person, um dann gemeinsam zu dekonstruieren, was vielleicht auch an beiden Auffassungen eben nicht den Fakten entspricht oder vielleicht auch nicht nur das, sondern was vielleicht auch schädliche, also auf einer normativen Ebene schädliche Positionen sind. Und da gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass man eher geneigt ist, Menschen aus dem eigenen Freundeskreis, aus dem engsten Kreis zu vertrauen und auch Glauben zu schenken, wenn diese eine Desinformation aufdecken.
Und das gilt ja im Grunde auch für das Verhalten auf Social Media, wo man ja auch immer schwankt, soll ich mich hier an der Diskussion beteiligen, soll ich es nicht
Ja.
tun?
Kommt auf das Setting an. Wenn man merkt, es könnten ganz viele Bots involviert sein, dann vielleicht ist es auch verschwendete Lebensmühe. Also, das ist wäre natürlich schade, wenn man auch vielleicht seine Kapazitäten, die man sonst bräuchte für konstruktive Projekte, auch im realen Leben, dass man die dann auf solchen Online-Plattformen verschwendet. Andererseits, wenn zum Beispiel Menschen, auch gerade marginalisierte Gruppen, betroffen sind und dort fertig gemacht werden, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch digital Zivilcourage zu zeigen und einzutreten und sowas nicht einfach stehen zu lassen. Und was wir natürlich als NutzerInnen von sozialen Medien immer machen sollten, wenn wir rechtswidrige Inhalte sehen, diese auch zu melden. Denn da sind wir wieder beim Thema Haftungsprivilegierung. Wenn ein Inhalt gemeldet wurde, dann erst kann auch eine Haftung der Plattform stattfinden. Und da müssen wir dann selber aktiv werden, weil sonst durch die Passivität entwickelt sich natürlich der Online-Diskurs auch nicht weiter und auch die technischen Bedingungen und das Engagement der Plattform wird sich dann nicht weiterentwickeln.
Ich würde gerne noch mal, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Ich würde gerne noch mal so in die Zukunft schauen und noch mal sagen, so EU-mäßig, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, da geht jetzt schon mal ganz gut was voran. Wenn Sie jetzt den Blick noch mal öffnen in die Zukunft und in die Internationalität, sage ich mal, unserer Welt, glauben Sie denn, dass so ethische Standards für diesen digitalen Raum, dass das realistisch ist, dass wir das global erreichen?
Also es gibt Bemühungen der UN, zum Beispiel auch für einen Verhaltenskodex, für Informationsintegrität, der weltweit wirken könnte. Das ist natürlich auch wieder ein Soft-Law-Instrument, also nicht rechtlich verbindlich, wie so vieles, was die UN macht. Also dahingehend ist natürlich erstmal fraglich, wie effektiv sind solche Maßnahmen, aber auch im Einzelnen. Sind schon genug auch ethische Standards vielleicht dort empfohlen oder ist das alles zu sehr auf die Technik gemünzt? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht solche Impulse durch die Zivilgesellschaft oder sogar auch die Plattform kommen könnten. Von den Staaten aktuell und den aktuellen Regierungen, glaube ich, kann man recht wenig erwarten. Da ist ja wirklich weltweit die Demokratie leider, ja, auf dem Rückgang, muss man sagen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, jetzt auch an Menschen zu denken, die in anderen Gesellschaften, in anderen Staaten leben, dass man da sich zusammenschließt und solche Dinge auch einfordert.
Nochmal ein Blick auf Ihre Studie. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, so, das hat Sie selbst überrascht oder das nehmen Sie mit für die nächste?
Ja, ich fand gerade die interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr, sehr spannend, weil wir alle aus unterschiedlichen Perspektiven, also aus der Informatik, Journalismus, Medienpsychologie und eben Rechtswissenschaften auf dieses Thema des Pre-Bankings geschaut haben und alle sowohl Vorteile als auch Nachteile aufdecken konnten und auch noch weiteren Forschungsbedarf. Das heißt, ich fühle mich gerade so, als würde ich am Anfang einer weiteren Forschungsreise stehen, um dieses Thema noch weiter zu ergründen und bin auch ganz, ganz gespannt, was es da vielleicht für empirische Ergebnisse der KollegInnen noch geben wird, die dann meine rechtliche Einschätzung eventuell stützen. Denn aus rechtlicher Sicht denke ich, dass das wirklich eine sehr, sehr grundrechtsschonende Möglichkeit sein könnte, die nur noch rechtlich wirklich statuiert werden müsste. Und wir haben ja, um das nochmal kurz abzurunden, wir haben sogar einen Konsens der Unterzeichnenden dieses EU-Verhaltenskodex gegen Desinformation und der EU-Kommission, die solche Pre-Banking-Maßnahmen freiwillig empfehlen. Den Konsens gibt es schon. Es ist noch ein kleinerer Schritt, so eine ähnliche Formulierung oder vielleicht sogar dieselbe Formulierung rechtlich verbindlich werden zu lassen.
Insgesamt sind Sie optimistisch, wenn Sie in die Zukunft schauen? Also die Social Media, es wird uns ja alles erhalten bleiben. Es ist ja nicht so, dass wir davon nochmal weggehen oder was ja auch so ganz Radikale manchmal fordern, dass wir einfach darauf verzichten. Aber wir benutzen die Sachen und ja, wie stellen Sie sich die Welt in 20 Jahren vor?
Also kurzfristig betrachtet bin ich eher pessimistisch, muss ich sagen, einfach aufgrund ja auch vorherrschenden autoritären Regime auf der Welt, die die Menschen unterdrücken, die auch in sozialen Medien aktiv sind und da diese Strukturen nutzen. Aber langfristig gesehen sehe ich doch ein großes, auch demokratisches Potenzial durch technische Entwicklung. Und ich denke, wir können auch aus den Krisen stärker hervorgehen. Wir können die Krisen auch als Chance sehen. Sogar Themen, die auch vorher schon im Argen lagen, auch vielleicht alte Formen unserer Demokratie, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, nochmal zu überarbeiten und zu schauen, was wäre es, was jetzt der Mensch braucht, um wirklich auch ein mündiger Internetbürger zu werden? Das ist ja die Hoffnung, die immer damit einherging, also Anfang der 2000er, dass ein demokratisches Potenzial in dieser neuen Technologie liegt. Und daran anzuknüpfen, fände ich wirklich wichtig und da glaube ich auch noch dran.
Liebe Frau Panahi, vielen Dank. Das nehmen wir gerne mit für die Zukunft, den positiven und zugleich ein wenig skeptischen Blick. Schön, dass Sie bei uns waren in dem Podcast und Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Recherchen und bei Ihrer Forschung.
Vielen
Danke fürs
herzlichen
Kommen.
Dank. Vielen Dank, Frau Panay.
Ethik digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.